Ja, aber ich denke, so ein Mittwochvormittag ist auch genau in diesen harten Zeiten das, was viele von uns brauchen, diese Sehnsucht, die wir einfach haben in unserem Herzen und die wir auch durch diese Vorträge einfach, wo wir bestärkt werden. Und heute darf ich begrüßen den Herrn Dr. Karl Essmann. Er wird heute über 2000 Jahre Christentum, eine Religion verändert die Welt. Das Christentum als Quelle der Zuversicht und Sehnsucht. Also ich denke, genau das, was wir in der heutigen Zeit brauchen. Bitte? Ja? Hört man mich nicht? Ja, okay. Das ist genau das, was wir in der heutigen Zeit brauchen. Und ja, wir sind gespannt auf deine Ausführungen.
Auch ich sage Ihnen ein herzliches Gott und einen recht schönen guten Morgen. Selbst für die Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem Vortrag. Ich muss Ihnen auch sagen, es gehört Mut dazu. In Zeiten wie diesen, die Frau Doktor hat also eingeladen zu einem Thema 2000 Jahre Christentum, eine Religion verändert die Welt. Es gehört Mut dazu, so ein Thema zu wählen. Aber es gehört mindestens so viel Mut dazu, so ein Thema anzunehmen. In Zeiten wie diesen. Denn Sie fragen sich schon, was hat sich an der Welt hier durch das Christentum verändert? Wie sehr kann man durch den christlichen Glauben Zuversicht gewinnen? Und weil das so eine schwierige Zeit ist und so ein schwieriges Thema, habe ich am Anfang eine Stelle aus der Heiligen Schrift gewählt, die Sie alle kennen, oder wenn Sie es nicht kennen, dann sage ich es Ihnen, aus dem Lukas-Evangelium. Eine ganze Nacht lang waren die Apostel am See Genezareth und haben versucht, Fische zu fangen. Und sie haben keinen Fisch gefangen. Und sie sind am Morgengrauen ans Ufer gefahren und es war eine sinnlose Nacht. Nichts haben sie gefangen. Und am Ufer stand ein Mann, der ihnen gesagt hat, fährt doch noch einmal hinaus. Und sie haben gesagt, Herr, was hat es für einen Sinn? Wir waren die ganze Nacht draußen. Wir haben uns bemüht. Wir sind gelernte Fische. Wir können das. Und nichts haben wir gefangen. Aber der Herr hat gesagt, fahrt nur hinaus. Und sie sind hinausgefahren. Wie es ausgegangen ist in dieser Nacht, sage ich Ihnen nicht. Das können Sie im Lukas-Evangelium nachlesen. Aber was gemeint ist, fährt hinaus, geht es nicht auf. Es ist scheinbar doch sinnlos, aber es ist eben nicht sinnlos. Und der, der das gesagt hat, der hat alle unser Herz erobert. Das war dieser Jesus von Nazareth. Und ich muss Ihnen sagen, kein Kaiser, kein König, kein Präsident, ja kein Philosoph, kein Wissenschaftler hat mehr bewegt als dieser Wanderprediger aus Galiläa, von dem wir einfach kein gemaltes Bild haben. Wir haben nicht einmal eine einzige Schrift. Jesus hat zum Beispiel nie gesagt, schreibt es auf, was ich euch sage, obwohl wir alle die Heilige Schrift als sein Erbe sehen. Aber es ist nicht im Auftrag Gottes passiert. Er hat nicht gesagt, schreibt es auf, sondern er hat gesagt, tut, was ich euch sage. Und was uns eingefallen ist, wir haben es nicht immer getan, aber aufgeschrieben haben wir es. Und vor rund 2000 Jahren hat am Ende der antiken Zivilisation, Sie müssen sich vorstellen, das Herzstück der damaligen Welt war Rom, war Athen, Jerusalem war weit und Galiläa war noch weiter. Und unter Hirten, Bauern und Fischern begann eine Geschichte, deren Ende heute noch nicht abzusehen ist. Mit diesem Jesus von Nazareth hat wohl die größte wirkungsvolle religiöse Bewegung begonnen, die es jemals in der Weltgeschichte gab. Ein kleines Anzeichen haben wir daran oder darin, dass wir heute die Zeit einteilen in eine Zeit vor Jesus und in eine Zeit nach Jesus. Und wir haben auch den Namen nicht von der historischen Person Jesus von Nazareth genommen, sondern wir haben eigentlich den Namen von seiner religiösen Interpretation genommen. Denn sie wissen, dass dieser Jesus von Nazareth, der eine historische Figur ist, der so gelebt hat wie wir, er ist aber mehr, er ist dann der Christus genannt worden. Und Christus ist sein religiöser Begriff, das ist sein Glaubensbegriff. Dass Jesus der Christus ist, muss man glauben. Dass Jesus von Nazareth ist, das können Ihnen die Historiker auch sagen. Aber sie wissen auch das Ende dieses Mannes aus Nazareth. Es war das Ende am Kreuz. Und wer so ein bisschen die damalige Zeit kennt und die römische Rechtsprechung kennt, weiß, dass also Kreuzestod einfach nur für Sklaven und für Juden war. Man hat sie also eigentlich nur hingeschlachtet. Das war das Ende von dem, an dem wir bis heute einfach glauben. Und ich muss Ihnen sagen, 2000 Jahre lang hat also das Christentum jetzt Krisen und Erfolge überstanden. Es hat Anfechtungen, Verfolgungen gegeben, Demütigungen, Ketzereien, aber auch eigener Machtmissbrauch. Und immer wieder sind wir angeklagt worden, begründet, sehr oft begründet, manchmal auch unbegründet. Aber wir haben einfach überlebt. Und erst so ein bisschen die größeren Zusammenhänge sieht, Sie wissen ja auch, dass die Bedeutung des Christentums in Europa abnimmt. Wir haben nur mehr 27% in Bezug auf jetzt die Katholiken haben wir in Europa. Das heißt, wenn Sie Christentum erleben wollen, können Sie natürlich auch in die Schottenpfarre schauen. Aber ich muss Ihnen sagen, eigentliches Christentum, hier sind wir zu sehr mit der Geschichte verbunden. Eigentliches Christentum entsteht in so neuen Gemeinden, wie wir es manchmal in Südamerika haben, in Konkurrenz mit den Evangelikalen, basiert zum Beispiel in Indien, wo wir auch natürlich der Verfolgung durch die Hindus ausgeliefert sind. Aber eines muss ich Ihnen schon sagen, es gibt kein einziges Jahr in diesen 2000 Jahren, wo wir am Ende des Jahres insgesamt weniger waren, als wir am Anfang. Wir haben in all den Jahren an Bedeutung an Menschen zugenommen. Nicht überall gleich. Ein klassisches Beispiel, das ich halt gern zitiere, weil es so überragend ist. Dass wir 1900 hatten wir in Afrika, gab es 2 Millionen Katholiken. Und 2015, also etwas 100 Jahre später, gibt es heute 120 Millionen Katholiken, also etwa 50 mal mehr. Aber ich muss Ihnen sagen, die Zahl macht es nicht. Kränken Sie sich nicht, wenn Sie in einer Stadt leben, wo wir nur 48% Katholiken haben. Die Zahl macht es nicht. Jesus war am Ursprung allein, dann waren es 12, dann waren es vielleicht 70, dann waren es 76. Die Zahl macht es nicht, sondern es kommt hier auf jeden Einzelnen drauf an. Aber heute kann man sagen, für Milliarden Menschen wurde der Glaube an diese Person Jesu und seine Botschaft in Vergangenheit und Gegenwart zum Inbegriff eines menschenwürdigen und sinnerfüllten Lebens. Unzählige Männer und Frauen wurden durch diese Botschaft, es wurde ihnen Zuversicht gegeben, bis hin auch beim Sterben. 2 Prinzipien waren es, die so Jesus noch einmal verstärkt in diese Welt hineingebracht hat. Das eine war sein Prinzip Hoffnung, dass zuallererst es mit dem irdischen Leben nicht vorbei ist, sondern dass es so etwas wie Ewigkeit, Erlösung über den Tod hinaus gibt. Das hat schon manchen Menschen auch damals Mut gemacht. Und das zweite war sein Prinzip Liebe. Das hat unzählige Menschen beglückt, erfreut und immer wieder aufgerichtet. Ein Schlüsselbegriff für Christentum ist nicht das Gesetz, ist nicht das Kirchenrecht, sondern ein Prinzip für das Christentum ist also wirklich die Liebe. Es ist schon wahr, dass natürlich viele Menschen verschieden diese Person Jesu gedeutet haben. Es hat zu allen Zeiten Fromme gegeben, die ganz im Vertrauen auf ihn einfach gelebt haben. Sogenannte Heilige, die hat es in allen Jahrhunderten gegeben. Es hat andere gegeben, die halt einfach diese ausgetretenen Pfade, die halt so Mitläufer waren, gegeben. Es hat immer wieder Theologen gegeben, die über ihn nachgedacht haben Manchmal haben sie eine Verstärkung im Glauben gefunden, manchmal sind sie auch dann irre geworden. Mystiker wurden in den verschiedenen Jahrhunderten mit diesem Gott in den spirituellen Erfahrungen eins. Dichter haben ihn mit ihrer Begabung in Worte gefasst oder beschrieben. Musiker haben zu seinen Ehren komponiert, Maler haben gemalt. Es gibt übrigens, denke ich mir, keine einzige Gestalt in der Geschichte, von der wir so viele Bilder in der Kunst haben wie von ihm. Ohne ihn ist unsere Kunst nicht einmal zu verstehen. Seine Spuren sind ein unauslöschlicher Teil unserer Welt. Und deshalb habe ich mir gedacht, es ist schon eine dramatische Geschichte, diese 2000 Jahre Christentum, voller Glanzlichter und Höhepunkte, aber auch eine Geschichte voller Abgründe, Irrtümer, Irrwege, voller Schrecken und sündhafter Machtverliebtheit. Die Geschichte des Christentums ist eine Geschichte, durch die aber unsere Welt ein ganz neues Gesicht bekam. Deshalb auch der Titel »Eine Religion verändert die Welt«. Es gibt immer wieder Leute, die mir sagen, schau, jetzt hat das Christentum, gibt es 2000 Jahre. Und was hat das Christentum an der Welt verändert? Es gibt nach wie vor Krieg, Machtgier, Neid, Naturkatastrophen. Alles, was es immer gab, gibt es heute halt auch noch. Nichts hat sich verändert an 2000 Jahre Christentum. Dann sage ich immer, seit Jahrtausenden fließt Wasser aus den Bergen. Und es gibt immer noch Menschen mit einem dreckigen Hals. Man muss natürlich auch das Wasser verwenden. Man muss Christentum auch leben. Man muss Christentum natürlich auch zu seinem eigenen machen. Nur dass es in den Büchern steht, das ist zu wenig. Das war es nicht, was Jesus gewollt hat. Gewollt hat er nicht, dass wir ihn nachlesen in den vier Evangelien und in den Briefen des Paulus. Gewollt hat, dass wir ihm nachfolgen und ihn lieben. Und dazu hilft uns das halt einfach. Das heißt, und weil das eben so ist, dass wir manchmal meinen, das Christentum hat nichts verändert, habe ich mir gedacht, gehen wir dort zurück, wo es angefangen hat. Denn ich muss wieder sagen, es hat noch viel dramatischer, viel peinlicher angefangen, wie also heute. Denn am Anfang des Christentums stand nicht eine Idee, nicht ein Programm, nicht ein Buch, sondern am Anfang des Christentums stand eine Person. Stand ein Mensch, dieser Jesus von Nazareth. Mit ihm beginnt das, was wir christlichen Glauben nennen. Von ihm geht er aus und auf ihn ist er bezogen. Bis heute. Jesus Christus ist zuallererst ein Name, der eigentlich ist, jemand dachte, Jesus Christus ist so das kürzeste Glaubensbekenntnis, das es geben kann. Auf der einen Seite der erste Teil Jesus, der historische Jesus. Da können Ihnen Historiker sagen, wie das in etwa war. Viel weiß man ja nicht. Und der zweite Teil Christus, das ist das, was er uns bedeutet, dass er für uns der Messias, der Heiland geworden ist. Und als Jesus Christus erst unser erstes Glaubensbekenntnis. Die Botschaft, die hier verbringt, es geht nicht ohne den Boten. Es gilt immer wieder auch den Boten ins Blick, in den Blickpunkt zu rücken. So ist Jesus Christus eben ein Name, aber eben das kürzeste Glaubensbekenntnis. Wenn wir von Jesus sprechen, dann meinen wir nicht nur den historischen Jesus, sondern auch den Christus, der auferstanden ist. Dieser Jesus von Nazareth ist mehr als diese historische Person. Christus ist also der Heiland, der Messias und wie wir dann mit der Zeit versucht haben, eine theologische Formel zu finden, dass er mehr ist als alles andere und da sind wir aufgrund der jüdischen Theologie auch ein bisschen zu der Idee gekommen, er ist der Sohn Gottes. Und sie fragen mit Recht, was war es, dass aus diesem Jesus, aus diesem historischen Jesus von Nazareth ein Christus geworden ist? Ein Christus, an dem die Apostel geglaubt haben, die Jünger, die Frauen, und die aber nur, müssen Sie sich vorstellen, vielleicht 2,5 Jahre mit ihm zusammengelebt haben. Mehr war es nicht. Wenn Sie sagen, er hat ja 30 Jahre in Nazareth gelebt. Sie wissen, Dort hat er sich ja nicht richtig wohl gefühlt, hat er sich gedacht, Nazareth verlasse ich. Er ist zum See Genezareth gegangen, wo ihn niemand gekannt hat. Alle Aposteln kommen vom See Genezareth. Erkennen Einzelnen aus Nazareth zum Apostel gewählt. Niemand aus seiner Kindheit, aus seiner Jugendzeit wurde Apostel. Er hat ganz neu angefangen an diesem See Genezareth. Und da auch nur von einem Drittel des Ufers, so weit ist er ja damals gar nicht herumgekommen. Vielleicht von Kapernaum bis Tiberias, von diesem kleinen Stückchen waren unsere 12 Apostel. Und jetzt muss ich Ihnen sagen, vielleicht kann man sich fragen, wie ist es möglich, dass er mit 2,5 Jahren Menschen so fasziniert hat, dass sie, als er gestorben ist, einfach gedacht haben, er war doch mehr als nur einer, den wir also begegnet sind. Und deshalb fragen sich auch bis heute, worin bestand diese Faszination dieses Jesus von Nazareth, der heute Christus genannt wird. Und da versucht man immer wieder, sich eine Biografie zurechtzulegen oder sich an eine Biografie zu erinnern. Aber Sie wissen, alle Versuche in der Vergangenheit und Gegenwart sind gescheitert. Wir haben so wenig Information über das eigentliche Leben Jesu. Wir wissen so wenig über seine Kindheit. Am meisten wissen wir noch über seinen letzten Tag, über diese 24 Stunden im Leben Jesu, Karfreitag bis in bestenfalls Ostersonntag. Da haben wir bis zu 10% des Markus-Evangeliums zum Beispiel handelt von diesem einen Tag. Der Markus beginnt sein Evangelium, da ist er 30 Jahre, das ist die Taufe. Nichts von seiner Kindheit, nichts von seiner Jugendzeit. Das heißt, Sie ahnen schon, es kann also nicht allein an dem Fehlen der Biografie liegen, dass wir so wenig von ihm wissen. Und zum Teil sagen einige, er ist halt ein liebevoller Wanderprediger. Einige sagen, er ist ein Sozialrevolutionär. Andere sagen, er ist ein tragisch zu Tode gekommener Idealist. Oder ein, wenn Sie schauen, wie er das Alte Testament ausgelegt hat, sagen einige, er war schon ein liberaler Gesetzesausleger. Oder einige sagen, er war ein Verkünder einer neuen humanen Sittlichkeit. Oder ein apokalyptischer Endzeitprophet. Einige meinen, er ist ein Kristallationspunkt zahlreicher Mythen. Ich sage, all das ist er, aber er ist viel mehr. Vielleicht ist er sogar das, was wir dann in der Theologie gefunden haben. Vielleicht ist er all das zusammengenommen und etwas, das wir bis jetzt überhaupt noch nie hatten. Er ist Sohn Gottes. Alle Versuche, ihn auf eine Formel zu bringen, treffen etwas Richtiges, aber er ist mehr als die Summe aller der Dinge, die ich Ihnen sagen dürfte. Franz Kafka ist auch einmal gefragt worden, was bedeutet für Sie Jesus Christus? Und er hat über ihn gesagt, Christus ist ein lichterfüllter Abgrund, man muss nur die Augen schließen, um nicht abzustürzen. Jetzt frage ich Sie, wenn ich habe andere Zitate auch noch, dieser Schweizer Theologe Zenetti hat einmal gesagt, was Jesus für mich ist, einer, der für mich ist. Was ich von Jesus halte, dass er mich hält. Und eines wissen Sie auch, eine Biografie über Jesus ist nicht möglich. Und wenn das nicht möglich ist, vielleicht können dann einige Perikopen oder Inhalte oder Aussagen, Werthaltungen oder ethische Anliegen hinweisen, wie man ihn erfahren hat, wie er in der Begegnung einfach war. Werte, die muss er irgendwie verkündet haben. Er ist gefragt worden, Herr, wer ist mein Nächster? So eine leichte, aber entsetzlich schwere Frage. Und er hat jetzt nicht mit der Theologie begonnen, sondern hat eine Perikope erzählt. Ein Mann war auf dem Weg von Jericho nach Jerusalem. Und dann ist er dort einem Fremden begegnet und dann kommen die Samariter und dann, das ist also etwas, wo man damals natürlich auch stutzig geworden ist oder was damals natürlich auch neu ist. Aber ich möchte Ihnen schon sagen, Werte, die heute noch gefragt sind, hat er in diesen Perikopen eben dargebracht. Und so manche Äußerungen, die die Evangelisten über ihn berichtet haben, ich kann nicht sagen, das ist nicht Wort Jesu, sondern das ist das, wie eben die Evangelisten mit der Zeit das gehört haben und in ihrem Herzen mit der Inspiration des Heiligen Geistes niedergeschrieben haben. Die Bibel ist ja nicht so entstanden, dass der einige glauben, die Inspiration heißt, dass Gott die Hand des Evangelisten genommen hat und geschrieben hat. Nein, Gott hat nicht die Hand des Evangelisten genommen, sondern Gott hat das Herz des Evangelisten ergriffen. Und mit dem Herzen hat er das aufgeschrieben. Deshalb haben wir einen kleinen Nuancen im Unterschied der einzelnen Evangelien. Wenn Sie sich einen Markus-Evangelium anschauen, der schreibt sehr nur beschreibend. Wenn Sie sich einen Lukas-Text anschauen, der schreibt schon sehr emotional. Der schreibt schon sehr fürs Herz. Der schreibt schon sehr, wie soll ich sagen, dass man wirklich gerührt ist. Wenn es Ihnen nicht gut geht im Herzen, Sie können natürlich auch einen Markus lesen. Gell? Aber wenn Sie einen Lukas lesen, kann es schon sein, dass Ihr Herz ein bisschen ergriffen wird und vielleicht sogar auch beruhigter wird. Er hat ihm einfach, deshalb sagt man, das karitativste Evangelium ist wirklich das Lukas-Evangelium. Wenn Sie nicht müde werden, theologisch nachzudenken und sich besonders bemüht fühlen, den Glauben in Theologie zu pressen, dann lesen Sie das Johannes-Evangelium. Das müssen Sie halt ein paar Mal lesen, dass Sie es verstehen. Die Kirche hat gefunden, das ist so schwierig, dass wir beim Zweiten Vatikanischen Konzil nur 3 Lesejahre haben. Matthäus, Markus, Lukas, weil man gesagt hat, das ist Johannes. Das kann man nicht wirklich Sonntag für Sonntag predigen. Die Kirche hat uns aber auch versprochen, dass sie bei einer neuen Liturgiereform auch ein 4. Lesejahr machen werden. Jetzt sind schon 60 Jahre her. Sie wissen, für die Kirche ist 60 Jahre gar nichts. Wir haben noch kein 4. Lesejahr. Ich habe nur sagen wollen, Sie müssen jedes Evangelium unter einem ganz besonderen Blickpunkt einfach lesen. Aber da kommen Worte vor, wenn Sie die damals gehört haben und vielleicht auch heute, dann können Sie schon so einem Herzen ja, Hilfe geben, Zuversicht geben und so weiter. Zum Beispiel, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Ich weiß, das finden wir auch in der Tora vor. Aber dort ist es über Propheten gesagt, jetzt ist plötzlich einer da, von dem das gesagt wird. Das ist das Unglaubliche, dass das Christentum zum ersten Mal eben glaubt, dass hier etwas, was ihm sonst immer nur im Himmel war und Gott war und dann wo auch immer, dass das plötzlich mitten unter uns ist und dass der das plötzlich sagt. Und dass er sagt, bittet, dann wird euch gegeben, sucht, dann werdet ihr finden, klopft an, dann wird euch geöffnet. Das sind Worte der Zuversicht. Man tut sich fast schwer, wenn man in der Not ist, das auch zu glauben. Aber es hat immer wieder Menschen geholfen, das auch zu glauben. Und kommt alle zu mir, Matthäus Evangelium, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Oder Gott wird alle Tränen aus unseren Augen abwischen. Das sind schon Worte der Hoffnung, Worte der Zuversicht und des Trostes. Alle haben wir Tränen. Nicht früher oder später, sondern früher und später. Bitte, dann wird euch gegeben und so weiter. Es gibt alles, da könnte ich Ihnen über jede einzelne Aussage, könnte man dann genauer eingehen, wie das auf die Menschen gewirkt hat, wenn Jesus das gesagt hat. Aber ich verschweige Ihnen nicht, es gibt auch andere Worte, die überliefert sind. Wenn ich Ihnen sage, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Eines der klarsten Worte der Heiligen Schrift, aber trotzdem missverstanden. Es ist nicht gedacht, du sollst den Nächsten lieben und nicht dich selbst, sondern du sollst den Nächsten lieben und dich selbst oder wie dich selbst. Das heißt, je mehr sie sich selbst mögen, je mehr sie zu sich selbst Ja sagen können, umso schöner ist die Liebe, die sie dem anderen schenken. Wenn sie sich für wertlos finden und dem anderen ihre Liebe schenken, dann schenkt jemand Wertloser eine wertlose Liebe. Das ist also unglaublich, dass wir auch heute in der modernen Psychologie natürlich das sagen, es gehört zu einer Selbstachtung, zu einer Selbstwertschätzung, gehört natürlich das eigene zu sich selbst Ja sagen dazu. Das ist unglaublich, dass das auch schon in der Heiligen Schrift von vor 2000 Jahren steht. Ich muss Ihnen sagen, solche Aussagen haben uns groß gemacht. Solche Aussagen haben unseren christlichen Glauben heilig gemacht. Weil wir das heute halt mit anderen Worten genauso sagen. Oder liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Ich muss Ihnen sagen, das ist in der im Theoretischen kann man sagen, ich werde es schon machen. Wenn man aber ganz konkret in so einer Situation ist, dann merkt man, dass sie das steigt fast. Wie soll das sozusagen gehen? Und wir haben Gott sei Dank in der 2000-jährigen Geschichte Beispiele, wo Menschen das konnten. Nicht immer sehr viele, aber in allen Jahrhunderten haben wir ein paar, die das wirklich konnten. Und wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halte ihm auch die andere hin. Ich muss Ihnen sagen, so ist unsere Erziehung nicht. Ich denke mir auch, wenn mir einer auf die rechte Wange geschlagen hätte, dann hätte ich geschaut, wer das ist. Wenn der kleiner ist wie ich, hätte ich zurückgeschlagen. Wenn er größer ist wie ich, wäre ich davongelaufen. Dass ich stehen bleibe und ihm die andere Wange hinhält, ist entgegen aller Pädagogik, die wir heute so haben. Hier übersteigt auch das Christentum alles, was wir uns so irgendwie in unserer Psychologie vorstellen. Das war es aber, was uns überlebt hat. Wir sind mehr als Psychologie, wir sind mehr als Philosophie. Wir sind das, was man Religion einfach nennt. Oder das bleiben diese drei: Glaube, Hoffnung, Liebe. Da frage ich Sie schon, wo bleibt eigentlich da die Gesundheit? Sie sehen, im Laufe der Menschheitsgeschichte hat die Gesundheit bis heute einen immer größeren Wert bekommen. Die Bibel kennt den Begriff der Gesundheit gar nicht. Das ist schon, oder eben auch, wer der Erste von euch sein will, soll der Letzte von allen sein und der Diener aller. Wo bleibt hier die gesunde Autorität? Wo bleibt hier der Anspruch auf Führung? Sie verstehen auch, wenn das jetzt so Zitate sind, die zu unterschiedlichen Zeiten im Leben Jesu in diese 2,5 Jahre gefallen sind, das konnte nicht gut gehen. Da hat es Menschen wie heute, die sich aufgeregt haben und gesagt haben, so einer kann nicht leben bleiben. So einer muss verschwinden. So einer gehört einfach getötet. Und Sie wissen, das war auch sein Ende. Sie dürfen sich schon fragen, es war natürlich klar, wenn einer so einen Anspruch hat, dann jetzt stellen Sie sich den Sanhedrin vor, diese 71 Führer des jüdischen Glaubens. Wenn die jetzt so einen hören, dass die ganz nagisch werden, dass die sagen, also überleben darf der also nicht. Und so hat er auch den Tod am Kreuz gefunden. Das ist eines der schmachvollsten, armseligsten und entsetzlichsten Ende, die es damals gab. Alle anderen Nationen Roms, alle anderen Völker, die besetzt worden sind, sind anders umgekommen. Getötet hat man viele, aber ans Kreuz geschlagen hat man, wie ich schon sagen durfte, nur Sklaven und eben Juden. Und dieser Mann, der das gesagt hat, ist jetzt am Kreuz gestorben. In wenigen Wochen erinnern wir uns wieder dieses Geschehens. Und man könnte sich sagen, es war jetzt wirklich alles zu Ende. Die meisten, die mit ihm waren, werden sich gedacht haben, es waren 2,5 schöne Jahre. Aber schade, es ist vorbei. Am schönsten ist es ja dargestellt in diesen Emmaus-Jüngern, wo wir einfach beschrieben haben, dass die vor 2,5 Jahren aus Emmaus aufgebrochen sind, um mit diesem Jesus von Nazareth mitzugehen. Es war ein Wagnis, aber sie haben es gewagt und sie haben so viele schöne Stunden, so viele schöne Wochen und Monate mit ihm erlebt. Und dann mussten sie auch feststellen, aber es ist alles vorbei. Und sie haben noch in der Nacht Jerusalem verlassen. und sie wollten nach Hause gehen. Und ich muss ja sagen, es war ja das nicht sehr einfach, nach Hause zu gehen, weil wenn sie zu Hause ankommen, werden sie ja sicherlich irgendwelche treffen, die dann gesagt werden, ich habe da ja gleich gesagt, du bist so fast alles verlassen und wieso bist dem nachgegangen, das hätte ich dir schon vor 2,5 Jahren sagen können, dass das nicht gut geht. Das heißt, sie waren schon am Ende, psychisch am Ende. Mehr verhauen kann man sein Leben nicht, als die 2,5 Jahre auf ein falsches Pferd setzen und dann nach Hause zu kommen und dann noch die Schmach der Antworten aller zu ertragen. Sie wissen aber, was also passiert. Auf dem Weg dorthin übrigens eine unglaubliche pädagogische Sicht der Bibel. Lukas beschreibt, und die zwei Jünger gingen und er nennt nur den Namen von einem. Wir haben nur den einen Kleopas. Jetzt habe ich mir gedacht, na was er den zweiten, er hätte ja, wissen Sie, ich denke mir aber heute, wissen Sie, wieso er den zweiten Namen nicht geschrieben hat? Weil er sich vielleicht gedacht hat, wenn er später noch einmal einer liest, vielleicht identifiziert sich jeder Einzelne mit dem zweiten. Vielleicht geht es so wie diesen zwei Jüngern auch vielen von uns, dass wir denken, es ist eigentlich nicht richtig oder wir haben halt doch uns verkalkuliert, wir haben den falschen Weg eingeschlagen. Vielleicht. Und er hat uns in diese Geschichte mit hineingenommen. Jesus hat sich dann unter die zwei gemischt. Sie kennen das und das ist das Großartige an Lukas. Er beschreibt das dann so dramatisch und schön, diese Dialoge. Jesus weiß ja, dass er Jesus ist, nur die zwei wissen es nicht. Wir wissen es auch schon, dass der Jesus ist. Ich habe mir immer gedacht, hoffentlich kommen wir den bald drauf, wer das also ist. Gell? Das ist wie bei einem Krimi, wo wir schon den Täter kennen, aber die anderen noch nicht. Unglaublich spannend. Und als wir dann nach Emmaus kommen, will Jesus vorübergehen. Und dann sagen sie, Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Jetzt dieses Vorübergehen, die ein bisschen theologisch Geschulteren unter Ihnen wissen natürlich, dass das Vorübergehen schon im Alten Testament, die Wolke geht vorüber, das Sturm sieht vorüber, das war immer Jahwe. Und zum ersten Mal ist es bei Jesus und er will vorübergehen. Da setzt quasi Lukas Jesus mit Jahwe, mit Gott gleich. Das ist eine der Stellen, wo wir dann später uns gedacht haben, siehst du, man hat schon von allen Anfängen erkannt, dass dieser Jesus mehr ist als dieser Jesus von Nazareth, dass er eben wirklich dieser Christus ist. Und das, was wir jetzt im Lukas-Evangelium bei diesen beiden Jüngern feststellen, dass sie dann draufkommen, nicht sofort. Er kommt ja dann zum Mahl, fängt mit zum Essen an, die wissen immer noch nicht, wer er ist. Und sie wissen, und das ist jetzt wunderschöne Theologie, dann bricht er das Brot und in dem Augenblick erkennen sie, wer er ist und er entschwindet ihren Blicken. Das ist das auch, was wir heute als Geheimnis der Eucharistie nennen. Dass wenn wir Eucharistie feiern, dass er da ist, aber nicht mehr sichtbar. Das haben wir von den Jüngern von Emmaus hier eben übernommen. Und an diesem ersten Tag, wo es wieder möglich war, das Grab zu besuchen. Ich muss sagen, ich kann mir die Psyche der Apostel natürlich vorstellen. Sie wissen, was war diese Gefangennahme. Sie haben Jerusalem verlassen und dieses Enttäuschtsein. Frauen war es, die bei der ersten Möglichkeit, wieder am Friedhof zu gehen, denn es war am Sabbat, kannst du ja nicht gehen, also sie konnten erst wieder am ersten Tag der Woche, also am Sonntagmorgen, zum Grab gehen, war es Frauen, die ans Grab gegangen sind. Sehnsucht hatten Männer und Frauen. Irritiert waren Männer und Frauen damals. Aber gegangen sind Frauen. Denn Frauen verdanken wir den Ostersonntag. Ich sage immer, es wären auch die Männer gegangen, vielleicht am Mittwoch oder am Donnerstag. Dann hätten wir einen Ostermittwoch oder einen Osterdonnerstag. Die Frauen, das möge Kirche nie vergessen, dass wir den Frauen es verdanken, dass sie eben am Grab waren. Und wenn Sie die Geschichte lesen, es ist ja wirklich also auch so spannend geschrieben, dass dann immer, als die Frauen sagen, Herr, die haben den gestohlen, das Grab ist leer und so weiter, hat der Petrus immer noch etwas gesagt, das ich mein ganzes Leben über Frauen nie gesagt habe. Ich würde es auch Ihnen nicht sagen, wenn es nicht in der Heiligen Schrift stehen würde. Die Apostel haben dann über die Frauen gesagt, die spinnen, die Frauen. Das heißt also, das müssen Sie sich vorstellen, welches Schicksal die damals gehabt haben. Aber dann ist der Petrus widerwillig halt dann auch mitgegangen und so weiter. Sie wissen, und diese Großartigkeit der Frau. Die Frau war doppelt so schnell wie der Petrus. Aber nachdem Frauen ja nicht zeugend abgehen konnten, ist sie vorm Grab stehen geblieben und hat dann den Petrus vorlassen. Das musst du mal zusammenbringen, so eine menschliche Größe. So sowas sind, es ist mir keine Stelle bekannt, wo Männer den Frauen den Vortritt gelassen hätten. Zumindest nicht in der Bibel nicht. Aber es sind mir viele Stellen bekannt in der Heiligen Schrift, wo Frauen den Männern den Vortritt geben. Ich weiß schon, das hängt natürlich auch mit der jüdischen Kultur zusammen, aber immerhin. Dann war die Ratlosigkeit genauso. Das heißt, es ist nicht so, dass die sofort gesagt haben, ah, der ist auferstanden, das hat er uns ja eh gesagt. Sondern es war eine Ratlosigkeit. Jetzt ist das Grab womöglich auch leer. Und Sie müssen verstehen, dass der Glaube dann begonnen hat. Schön langsam. Aber ich denke mir manchmal, was muss das für eine Faszination gewesen sein, diese 2,5 Jahre mit diesen Menschen zusammen zu sein, dass sie nicht akzeptieren konnten, dass er tot ist, dass er gestorben ist, dass er nicht mehr da ist. Die Faszination von ihm war so groß. Natürlich unter dem Pfingstereignis des Heiligen Geistes. Hier wirkt natürlich, Glaube braucht Gnade. Und Gnade wurde den Menschen damals also geschenkt. Und Kraft der Gnade des Heiligen Geistes sind sie dann zu der Überzeugung gekommen, ja, er ist gestorben, aber er ist auferstanden und erlebt. Dieser Auferstehungsglaube ist nicht von heute auf morgen entstanden, sondern ist langsam geworden. Sie wissen ja auch, deshalb hat es über 20 Jahre gedauert, bis wir das überhaupt erst aufschreiben konnten. Wenn wir zum Beispiel einen gehabt hätten, der ein Evangelium Jesu gleich 2 Tage später schreibt, wäre das ja ganz anders. Aber 20 Jahre später hat sich schon so etwas im Glaube gebildet gehabt. Und da hat man schon verstanden, dieser Jesus ist mehr als dieser historische Jesus, sondern er hat etwas mit Gott zu tun und er ist eben der Sohn Gottes. Und wenn Sie so wollen, das war dann abgeschlossen in der Zeit, als dann auch die einzelnen Evangelien entstanden sind. Sie kennen alle die Entstehungsgeschichte, die sind ja in rund 50 Jahren entstanden. Der erste, der überhaupt etwas geschrieben hat, was wir heute in der Heiligen Schrift haben, ist der Apostel Paulus gewesen. Und das ist deshalb merkwürdig, weil der an der ist, erst dem historischen Jesus überhaupt nie begegnet. Der hat ihn überhaupt nie gesehen. Und er ist der erste, wenn Sie an den Thessalonikerbrief denken, der Text, der so um das Jahr 50 etwa entstanden ist, der erste Text, der in der Heiligen Schrift ist. Das erste Evangelium, das geschrieben wurde, war erst um das Jahr 60. Markus. Und der hat erst mit der Taufe begonnen. Da war vorher die Kindheit noch überhaupt keine Frage. Erst 10 Jahre später hat man gefragt, woher kommt denn der überhaupt? Wo ist er denn vielleicht geboren? Dann schreibt Matthäus. 10 Jahre später, um 80 schreibt Lukas. Wieder 10 Jahre später schreibt Johannes. Wenn Sie mich jetzt aber fragen, warum steht dann aber das Matthäus-Evangelium als erstes vor Markus-Evangelium? Soll ich Ihnen sagen, warum? Natürlich sage ich Ihnen das. Das Matthäus-Evangelium ist das einzige Evangelium, wo 2-mal Ekklesia vorkommt, Kirche. Und da haben sich halt die kirchlichen Männer im 4. Jahrhundert, als das entstanden, diese Ordnung, gedacht, da, wenn der uns schon 2-mal erwähnt, soll er vorm Markus stehen. Und so hat man dann das Matthäus-Evangelium vor das Markus-Evangelium gerückt. Weil es natürlich auch das jüdischeste Evangelium war, wo sich die Apostel, die Jünger und so weiter am ehesten wiedergefunden haben. Markus schreibt ja nicht mehr für Juden. Markus schreibt ja eigentlich schon für Heidenchristen. Aber auf das komme ich ja später noch zu sprechen. Wenn Sie mich jetzt fragen, das war so die Entstehungsgeschichte und es hat alles mit der Faszination der Person Jesu angefangen. Und wenn Sie heute Christ sein wollen, dann orientieren Sie sich nicht nur an Ihrer Pfarre, an Ihrer Diözese, an der Weltkirche, sondern dann orientieren Sie sich an der Person, die allen zugrunde liegt, nämlich an diesem Jesus von Nazareth. Und die Frage ist jetzt, in den ersten drei Jahrhunderten, die kann ich eigentlich sehr kurz zusammenfassen, dass eigentlich eine kleine, verfolgte jüdische Sekte aus der jüdischen Provinz um Jerusalem zu einer Weltreligion im römischen Weltreich eigentlich wird. Und jetzt muss ich sagen, das ist schon merkwürdig, dass diese Idee eines Mannes aus Nazareth am Ende der damaligen Welt, die haben immer gedacht, das ist das eigentliche Mysterium, das ist ja fast ein Gottesbeweis, dass diese kleine Gruppe von Fischern, von kleinen Handwerkern um den See Genezareth so eine Faszination hatte, weil sie so von diesem Jesus von Nazareth ergriffen worden sind. Wenn wir von Jesus ergriffen sind, dann auch, weil wir Menschen eben kennen, die genauso von diesem Jesus ergriffen worden sind. Und es ist etwas, was zum ersten Mal in der Religionsgeschichte das Christentum eingebracht hat, nämlich so eine Art Missionsauftrag. Sagt es allen weiter. Nämlich, wenn Sie sich an das Matthäus-Evangelium erinnern, wo es heißt, geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu seinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich muss sagen, keine Religion bis dahin hatte so einen Auftrag. Jede Religion hatte ihren Gott und jede Religion hat andere Götter quasi heute akzeptiert. Die Juden bis heute noch, sie legen keinen Wert darauf, dass sie zum Judentum übertreten. Wenn Sie aus Wien zum Judentum übertreten wollen, ich muss Ihnen sagen, das Judentum macht es Ihnen sehr schwer. Sie müssen dann 2 Jahre so eine katechetische Lehre machen. Man wird sie um die Motive fragen, warum sie übertreten. Und ich muss ja sagen, für uns Österreicher hat man es so schwer gemacht, dass der Übertritt in die jüdische Gemeinde nicht in Österreich möglich ist, sondern nur in Israel. Weil sie gesagt haben, lieber ist es uns, die sind nicht dabei. Sie legen keinen Wert auf uns. Und das ist mit allen Religionen bis zum Christen. Wir haben zum ersten Mal angefangen, unser Gott ist ein Gott für alle. Das kannten die Römer auch nicht. Die haben immer gesagt, die römischen Gottheiten für die römischen, die ägyptischen für die Ägypter, beide sind Gottheiten. Die Juden waren die ersten, die angefangen haben, unser Gott ist für uns. Die anderen Götter gibt es gar nicht, aber sie sind überhaupt nicht auf die Idee gekommen, die anderen zum Judentum zu bringen. Sonst haben wir gedacht, das ist ein Blödsterben. Das heißt, das Christentum war die erste Religion, die gesagt hat, nein, unser Gott ist ein Gott für alle Menschen. Aber Sie wissen, das hat zu furchtbaren Schwierigkeiten und zu furchtbaren Religionskämpfen auch geführt, denn die dritte monotheistische Religion, der Islam, hat er dann das vom Christentum übernommen und hat gesagt, eigentlich ist dieser Gott Allah auch für alle anderen. Und so spüren Sie eben, dass wir dann eben dieser Missionsauftrag, das haben auch schon die ersten Aposteln gespürt, wobei ihnen Folgendes zu Hilfe kam. Nachdem sie im Heiligen Land eh nicht wirklich geduldet waren, weil sie sogar eine jüdische Sekte waren, war es ihnen willkommen, dass sie Jerusalem unter das Israel verlassen haben. Und tatsächlich haben die Apostel mit diesem Missionsauftrag Jesu wirklich ernst gemacht. Wenn die Informationen stimmen, diese Legenden auch, dann wissen Sie, dass der heilige Andreas nach Griechenland gegangen ist, Bartholomäus und Thomas nach Indien, Mesopotamien, Johannes nach Kleinasien, Matthias nach Äthiopien, Petrus nach Rom und Paulus fast überall hin. Dieser Paulus verdanken will ja wirklich, dass er das Christentum eigentlich in 10 Jahren ausgebreitet hat bis Rom. Und Paulus hat ja auch noch geschrieben, und ich komme auch nach Spanien. Die Spanier sind halt noch besser, dass er nie dort war, weil er vorher schon eines Märtyrertodes gestorben ist. Deshalb haben sich die Spanier 1000 Jahre gedacht, wie könnten wir, der Paulus war nicht bei uns, aber irgendwie möchten wir auch bei den Aposteln ansetzen. Und Sie wissen alle, Santiago de Compostela, Sie haben dort die Grabstätte des heiligen Jakobus. Und wenn es auch historisch nicht stimmt, für die Spanier geht ein Traum in Erfüllung. Ein Apostel war bei uns heute auch. Es war heute nicht der Paulus, aber es war heiliger Jakobus. Und das hat durchaus eine Wirkung gehabt, natürlich auch eine spirituelle. Das sind schon Orte, wo Glauben einfach gestärkt wird, auch wenn es historisch ganz, ganz anders ist. Übrigens, die ersten 3 Jahrhunderte bis 313, bis wir dann unter Kaiser Konstantin zu einer gleichberechtigten Religion war. Einige schätzen ja diesen Kaiser Konstantin sehr und einige mögen ihn, sogar Historiker von ihm, weil sie sagen, er hat das Christentum allen Religionen gleich gemacht. Ich muss Ihnen sagen, der war sehr raffiniert. Der war ein Politiker. Der hat immer nur gewartet, bringt es ihm was oder bringt es ihm nichts. Und weil er festgestellt hat, es gibt doch immer wieder mehr Christen, hat er gesagt, es war doch gut, wenn ich das jetzt anerkennen würde. Und aufgrund des Gebetes der Mutter und so weiter, die ja eine sehr fromme Frau war, wie Sie alle wissen, hat er halt dann das anerkannt. Aber mit der Beichte hat er bis zum Schluss gewartet, gell? Weil er sich gedacht hat, wenn vielleicht doch die römischen Gottheiten stärker sind, kann man mir nicht vorwerfen, dass ich dem Jahweglauben anhängig oder dem Christusglauben anhängig geworden bin. Das heißt, mit 313 wird das Christentum allen anderen Religionen gleichgestellt. Bis dahin waren wir eigentlich eine verfolgte Religion. Aber ich muss Ihnen sagen, mein Kardinal Schönborn hat mich immer erinnert, ich muss das auch sagen, weil ich immer nur bringe, dass wir damals Blutzeugen hatten. Er will auch, dass ich an dieser Stelle Ihnen auch sage, dass wir im 20. Jahrhundert war das Christentum die verfolgteste Religion überhaupt. Und wir haben nachgewiesen, 12.692 Blutzeugen, nachgewiesene Blutzeugen im 20. Jahrhundert. Also in Relation zu den ersten 3 Jahrhunderten ist das eine unglaubliche Zahl. Es gibt so eine Liste der schrecklichsten Staaten der Welt, wo das Christentum bis heute Verfolgter einfach ist und so weiter. Also nur, dass Sie nicht glauben, wir hatten Märtyrer nur in den ersten 3 Jahrhunderten. Aber das 4. Jahrhundert war dann, ich muss Ihnen sagen, schaut, dass man nicht, aber das war halt ein Jahrhundert, wo das Christentum zu einer unglaublichen Blüte gekommen ist. Ich kann sagen, warum? Zum ersten Mal konntest du Christ sein, ohne Angst zu haben, verfolgt zu werden. Und einer der Stellvertreter der für dieses Jahrhundert ist der heilige Nikolaus. Und Sie wissen, das ist ein sogenannter Sammelheiliger. Das heißt, Entschuldigung, es hat damals so viele Personen im Mittelmeerraum gegeben, die Nächstenliebe gelebt haben wie nie zuvor. Und die Geschichte hat man aufgeschrieben und mit der Zeit hat sich dann alles halt auf den heiligen Nikolaus konzentriert und der ist halt dann übrig geblieben. Aber so wie der heilige Nikolaus im 4. Jahrhundert gab es Tausende Menschen, die also das Christentum gelebt haben. Bis 391, bis dann der Kaiser Theodosius, Sie wissen, der hat dann das Christentum im römischen Staat zu einer verpflichtenden Religion, zu einer Pflichtreligion gemacht. Dann hat er alle anderen Religionen verboten. Bis 313 durftest du nicht Christ sein, ab 313 konntest du Christ sein und ab 391 musstest du Christ sein. Und dann hat sich das Ganze wieder verkehrt. Wir hatten dann eben Opportunisten, Mitläufer und so weiter. Diese enge Verbindung von Staat und Kirche, die durch die Jahrhunderte, ja 15 Jahrhunderte angedauert hat und so weiter, hat uns also in vielen Dingen natürlich nicht gut getan. Das eine ist, es hat immer wieder Glanzlichter auch in jedem einzelnen Jahrhundert gegeben. Es ist nicht Zeit, aber es wäre Ort. ihnen zu erzählen, welche Glanzlichter an Religiosität wir zum Beispiel im sogenannten finstersten Mittelalter haben, im 12. Jahrhundert. Finsterer ist als nie geworden. Und wissen Sie, wer da gelebt hat? Hildegard von Bingen. Ihre 90 Jahre hat sie im 12. Jahrhundert mitgebracht. Eine Frau im Mittelalter, die gegen die Obrigkeit gekämpft hat, die dieser dann gedemütigt wurde und die dann, also, aber sie ist ihrem Glauben treu geblieben. Und verehrte Damen und Herren, solche Menschen hatten wir in allen Jahrhunderten. Aber trotzdem war die Überzahl eben, dass wir eben mit der Macht, mit den Mächtigen verbunden waren. Und noch ein Ereignis, auf das ich eingehe, weil sie auch uns direkt auch betrifft, hat sich natürlich im 16. Jahrhundert abgespielt, wenn Sie an den sächsischen Augustinermönch Martin Luther einfach denken. Er ist nicht nur gegen den Ablass losgezogen, sondern auch gegen die damalige Theologie. Luther war es, der die Erkenntnis festigen wollte, dass das Verhältnis zwischen Gott und den Menschen nicht auf Leistung und Gegenleistung beruht, sondern ausschließlich auf der Gnade Gottes. Wir wissen aber heute, dass diese Theologie damals zu einem Flächenbrand geführt hat, der sich heute noch auswirkt. Noch heute ist vor allem die Einheit in den christlichen Kirchen, vor allem im Westen, natürlich nicht gegeben. Aber eines muss ich Ihnen auch sagen. Am 31. Oktober 1999 lagen sich in der St. Anna Kirche in Augsburg ein katholischer Bischof und ein evangelischer Pastor minutenlang in den Armen, und diese Umarmung begleitete einen nicht enden wollenden Applaus katholischer und evangelischer Christen. Der katholische Bischof war übrigens Walter Kasper, der spätere Chef der Glaubenskongregation, und der evangelische Pfarrer war Ismael Nako, der Generalsekretär des Lutherischen Weltbundes. Und dieser Meilenstein war die Unterzeichnung eines Dokumentes über die Rechtfertigung des Menschen vor Gott. Und da heißt es ganz kurz gesagt, das sage ich Ihnen, das muss einem einfallen, in einer Zeit, wo heute wohl Leistung ja fast alles ist. Wo es heißt, allein aus Gnade, im Glauben an die Heilstat Gott Christi, nicht aufgrund unseres Verdienstes, werden wir von Gott angenommen. Wenn Sie heute so die Welt schauen, wer mag Sie? Wer schätzt Sie? Wer liebt Sie? Wenn Sie was sind, wenn Sie was haben, wenn Sie was darstellen, wenn es Ihnen schlecht geht, die Ersten verabschieden sich dann doch von Ihnen. Das heißt, Leistung ist etwas, was die Welt erfasst hat, was zu einem Wert geworden ist. Und jetzt muss ich Ihnen sagen, das spielt im Christentum keine Rolle. Jetzt können Sie sich auch vorstellen, dann ist es ja unwahrscheinlich, dass wir überhaupt noch so viel sein. Ich wundere mich manchmal eh, dass wir so viel sein. Einige glauben, wir seien nicht so viel. Für diese Lehre finde ich, dass wir sehr viel sind. Manchmal denke ich, die wissen gar nicht, was glauben. Zum Glauben gehört, dass die Leistung vor Gott nicht ist. Gott liebt uns, weil wir sind. Weil wir so sind, wie wir sind. Das ist natürlich ein Satz, der jetzt jede Logik der Welt übersteigt. Aber er ist nicht unlogisch, sondern er ist quasi nicht irrational, sondern suprarational. Er übersteigt die Ratio. Es gibt mehr als Leistung. Das heißt, und ich darf Ihnen sagen, wir rechnen heute auch in der christlichen Welt, dass das 21. Jahrhundert vielleicht das Jahrhundert ist, wo es zu einer Versöhnung zwischen diesen beiden evangelischen und katholischen Kirchen einfach kommt. Das heißt, gleichzeitig haben wir politisch natürlich eine dramatische Rolle gespielt. Wir waren viel öfter auf Seiten der Mächtigen. Ich möchte jetzt nicht Russland ansprechen, aber ich tue es trotzdem, denn Sie dort ein bisschen die russisch-orthodoxe Kirche wissen, wie sie sich verhält, dann stützt sie natürlich auch das dortige Regime, dann stützt sie natürlich auch die dortige Regierung. Man muss natürlich sagen, wir waren viel öfter auf Seiten der Mächtigen und der Reichen, als wir auf Seiten der Schwachen und der Ausgebeuteten. Aus Armen wurde Reiche, die nicht mehr die Sache Christi vertraten. Die Sache der Unterprivilegierten wollten wir nicht oft zu unserer eigenen machen. Und dann muss ich Ihnen sagen, aber immer wieder hat es auch Menschen gegeben, die das anders gesehen haben. Hier darf ich Ihnen schon sagen, Vinzenz von Paul zum Beispiel, der Begründer der Barmherzigen Brüder, oder im 20. Jahrhundert unsere Paradekatholikin Mutter Teresa aus Kalkutta. Ich kann mich noch erinnern, wenn ich so im vergangenen Jahrhundert irgendwo auch des Christentums kritisiert wurde und die anderen gesagt, das Christentum hat da nichts gebracht und so weiter. Ich stand schon mit dem Rücken zur Wand. Dann fiel mir Mutter Teresa ein. Dann habe ich so ein bisschen erzählt, was sie alles gemacht hat. Nicht, dass ich die anderen zum Schweigen gebracht hätte, aber zumindest zum Nachdenken. Und Sie wissen, dass merkwürdig ist, jetzt ist sie ja schon über 30 Jahre tot, dass wir trotzdem noch immer ein Ansteigen ihres Ordens Missionaries of Charity haben. Der große Schriftsteller und Nobelpreisträger Heinrich Böll hat einmal gesagt, selbst die allerschlechteste christliche Welt würde ich der besten heidnischen vorziehen, weil es in einer christlichen Welt Raum gibt für Kranke, für Alte und für Schwache. Das war eine der Botschaften, die wir aus der Heiligen Schrift übernommen haben. Wenn Sie das Lukas-Evangelium lesen, dann haben Sie fast den Eindruck, Jesus hat immer diese Orte aufgesucht, wo eben die Schwächsten der Gesellschaft waren. Und wenn Sie in unsere heutige Gesellschaft hineinschauen, dann hat bei manchen Kreisen die Caritas einen besseren Ruf als die katholische Kirche. Manchmal wissen, also einige wissen gar nicht, dass die Caritas natürlich Teil der katholischen Kirche ist. Und ich denke mir, auch wenn wir nicht mehr in der Lage sind, so schöne Kirchen zu bauen, wie zum Beispiel auch unsere Schottenkirche, die ja ein unglaubliches Juwel ist, oder Kathedralen wie den Stephansdom, so gibt es doch Kathedralen der Nächstenliebe, die unvergleichlich auch schön sind. Und das ist etwas, was die Kirche auch heute einbringt, dass wir diese Form der Nächstenliebe, der Feindesliebe natürlich auch versuchen zu leben, mit all den Schwierigkeiten. Auch wenn wir manchmal, also bei der Nächstenliebe, die ich lebe, ist schon für manche Christen ein bisschen schwierig, weil sie einfach glauben, das hat mit Hoffart zu tun, das darf man, ich habe ihnen echt gesagt, tun Sie das nicht gerne. Also das ist ja die Voraussetzung, dass sie die anderen auch ein bisschen mögen. Aber mit der Nächstenliebe ist das natürlich auch nicht so einfach, weil oft sitzt der Nächstenliebe neben einem. Deshalb haben wir auch so die Übernächstenliebe. Die geht am besten. Denen ich sehe und so weiter, den kann ich gerne. Es ist wahr, die Jahrhunderte kamen und gingen. Und manchmal brachten sie religiös gesagt entsetzlichen Schmerz. Manchmal gab es auch den Glanz der Heiligkeit. Immer wieder haben Menschen ihr ganzes Leben sehr am Evangelium ausgerichtet. Manche Jahrhunderte brachten aber auch Katastrophen. Selbstverschuldete wie so manche Kriege, aber unverschuldete wie Pest und Aids. Und manche Jahrhunderte brachten heilende Merkmale der Heiligkeit, wie schon von mir zitiert Hildegard von Bingen oder Mutter Therese aus Kalkutta. Manche Jahrhunderte in der Kirche hatten ihre eigene Dummheit, wie so manche Kirchenspaltung. Aber manche Jahrhunderte hatten auch ihre pastorale Klugheit und Herzenswärme. Die älteren Herrschaften unter uns können sich noch an einen Johannes den 23. erinnern. Übrigens, die Heiligsprechung war ja auch so, dass wir natürlich schon die Heiligsprechung vorgesehen haben, dass das zweite Wunder aber noch gefehlt hat und wir einfach gesagt haben, also nachdem der Tag der Heiligsprechung schon feststand, haben wir gesagt, wir verzichten diesmal auch auf das zweite Wunder. Seit der Heiligsprechung Johannes des 23. ist die Heiligsprechung leichter geworden, muss ich Ihnen auch sagen. Wir brauchen jetzt nur mehr ein Wunder. In manchen Jahrhunderten wurden Orte der Kirche auch zu Orten des Streites. Wenn Sie zum Beispiel denken an Orte wie Rom, Avignon, Canossa oder Florenz. In manchen Jahrhunderten hat auch die Kirche Wichtiges verschlafen. darf Ihnen sagen, im 19. Jahrhundert haben wir die soziale Herausforderung der aufkommenden Industrialisierung überhaupt nicht bemerkt und fast alle Werktätigen in dieser Zeit verloren. Das war auch die Zeit, wie unsere Theologie zu einer eigentlich Mittelschichtsprache geworden ist. Sie müssen fast ein bisschen kompliziert denken, damit Sie einen Theologen verstehen, was er sagen will. Das war bei Jesus nicht der Fall. Jesus hat also gerade alle Menschen, die also am See Genezareth waren, angesprochen. Es wäre gut, wenn Theologen auch in diese Jesus-Schule gehen würden. Wir haben aber auch in manchen Dingen waren wir auch der Zeit voraus. Ich muss Ihnen sagen, die Deklaration der Menschenrechte, dass alle Menschen gleich sind, das ist schon von Anfang an auch kirchliches Dogma einfach gewesen. Jetzt muss ich Ihnen sagen, selbst bei Frauen. Wir haben also von allen Anfängen stand also fest, dass natürlich das Reich Gottes auch für Frauen geöffnet ist. Das haben wir zumindest war so uns überliefert. Auch wenn wir in der konkreten Umsetzung nicht immer der Überzeugung waren. Dass man lange, waren wir der Überzeugung, Theologie mit Frauen betreiben, ist leere Kilometer. Zeugt sich überhaupt nicht aus. Das haben wir aus dem Judentum natürlich übernommen. Sie wissen ja, dass im Judentum die Frauen natürlich auch in das Paradies natürlich eingehen und so weiter, aber dass sie religiös in dieser Welt keine Rolle spielen. Um einen jüdischen Gottesdienst in unserem Tempel zum Beispiel zu feiern, brauchen sie 10 männliche Juden. Wenn sie nur 9 haben, können sie eine Tora-Rolle nehmen und auf einen Platz legen. Das ist dann der 10. männliche Jude. Auch wenn hinten 15 Frauen noch also stehen. Wenn eine Frau die Tora-Rolle angreift, muss sie vergraben werden. Nicht die Frau, sondern die Tora. Die Tora-Rolle sozusagen. Das heißt also, das gilt, wenn Sie so wollen, heute für das Konservative oder auch für das orthodoxe Judentum. Das liberale Judentum, Orkadasch zum Beispiel, hat natürlich schon die Frauen in einer ganz anderen Stellung. Aber wenn Sie wissen, anerkannt sind sie nicht. Ich kann mich erinnern, als bei Orkadasch den Tempel eröffnet hat im 2. Bezirk am Karmeliterplatz, hat dann den damaligen Oberrabbiner Balheim Eisenberg eingeladen. Und dann hat er gesagt, Maria, ich kann nicht hingehen, also weil ja meine Leitern dagegen sind, dass ich also dort bin. Jetzt hat er gesagt, wie hat er das Problem gelöst? Er hat ihnen einen leeren Brief geschrieben und hat gesagt, tut's den dort vorlesen. Er hat also hingegangen, ist er nicht. Das ist nämlich die, wo sie auch schon Frauen als Rabbinerinnen hatten, diese Orkadasch, eine kleine Gruppe, aber immerhin. In manchen Jahrhunderten hat die Kirche einfach zu Unrecht geschwiegen. In manchen ist sie aber auch gegen das Unrecht aufgetreten. In der Geschichte der Kirche gibt es viel Licht und viel Schatten, aber es war immer eine Kirche, wo es Menschen gab, auch wenn es nicht die Mehrheit waren, die von der Liebe Jesu einfach erfüllt sind. Ich muss natürlich sagen, für heute gilt und vor allem für Europa, dass wir an Bedeutung in der Gesellschaft verloren haben. Das schmerzt für die, die die Kirche lieben, weil wir einfach feststellen, der Rückgang des Einflusses der Kirche auf das gesellschaftliche Leben. Unser noch lebender Bischof Kretzler hat also einmal gesagt, ich zitiere, viele Irritationen in der Kirche kommen vom tiefgreifenden Wandel in der Gesellschaft. Dieser macht vielen Angst und scheint die Kirche zu bedrohen. In Wahrheit ist er die große Herausforderung für die Kirche. Sie wird gerade dadurch zu mancher Erneuerung angetrieben. Sie muss sich also so erneuern, dass sie zur unverzichtbaren Hilfe für die neu entstandenen Probleme wird. Das heißt, ich wollte sagen, alles Gewohnte muss vergehen. So wie auch damals die Jünger am See Genezareth, die ja alle im jüdischen Glauben beheimatet waren, dass sie doch diesem Jesus quasi angehangen sind. Weil vor kurzem auch die Pfarrgemeinderatswahlen stattgefunden haben. Ich weiß, sie war nicht so großartig, wie sie noch vor 6 Jahren war. Wir haben diesmal aber 31.000 wieder gewählt. 5.000 kommen jetzt noch dazu. Pfarrgemeinderäte, die ernannt werden. Der Frauenanteil ist übrigens gestiegen von 56% vor 6 Jahren auf 60%. Also immerhin. Und gleichzeitig darf man auch sagen, ich freue mich immer. Also wenn ich eingeladen bin, in so Pfarrern über Glauben zu sprechen, wer immer denkt, das ist ja ganz unglaublich, dass es Menschen gibt, eigentlich zu jeder Tageszeit, nach weniger Arbeit, in der langen Nacht der Kirche, in der Nacht, gell, wo Menschen zusammenkommen, weil sie etwas über das Wort Gottes hören wollen. Und so sind auch sie eigentlich ein sichtbares Zeichen dafür, dass natürlich die Kirche jetzt auch heute noch die Herzen der Menschen bewegt. Leicht ist es also nicht. Ich werde auch manchmal gefragt, ist es denn nicht schon leid, immer wieder das Positive an der Kirche zu suchen und zu finden? Findest du überhaupt noch was? Und dann versuche ich immer mit einer Erfahrung zu antworten. Sie kennen sicherlich das Theaterstück von Eugene O'Neill, eines langen Tages Reise in die Nacht. Das gehört zu einer meiner Lieblingsstücke. Ich habe hier allein aus dem Wiener Raum 5 Programme, wo sie das gespielt haben, vom Akademietheater in der Josefstadt bis Volkstheater. In allen Theatern Wiens haben sie das Stück eines langen Tages Reise in die Nacht gespielt. Englisch heißt es fast noch schöner, A Long Dawn's Journey into Night. Und wenn Sie das Stück kennen oder auch nicht kennen, es ist ein Familiendrama. Es sind 4 Personen. Es ist der Vater, der eigentlich ein Schauspieler ist, der aber kein Engagement bekommt, der arbeitslos ist und sich dem Alkohol einfach hingegeben hat. Sein älterer Sohn, der auch dem Alkohol verfallen ist und die sich gegenseitig aus der Whiskyflasche etwas austrinken, mit Wasser nachschütten, dass es keiner merkt. Die Mutter, die auch krank ist, die aber voller Hingabe ihre Familie liebt, aber morphiumsüchtig ist und dass sie Pillen braucht, vor der Familie immer wieder versteckt. Und der jüngere Sohn, der an Tuberkulose leidet, der an der Situation der Familie fast also zerbricht. Im Programmheft lese ich immer, dass Eugene O'Neill vielleicht ein bisschen seine eigene Familie darstellen wollte. Aber jetzt muss ich Ihnen sagen, das ist das Stück von diesen 4 Personen. Und wie ich es Ihnen erzählt habe, wer schaut sich sowas schon an? Wer hat also Freude an einem Abend, sich sowas anzuschauen? Aber ich muss Ihnen sagen, wenn Sie sich das anschauen, es bedrückt Sie nicht. Merkwürdig, merkwürdig. Ich gehe da nicht bedrückt aus dem Theater, sondern ich habe mich gefragt, warum bedrückt mich diese Tragödie nicht? Und wenn Sie auf den Text hören, dann spüren Sie auch zwischen den Zeilen, aber auch im Text, spüren Sie deutlich, welche Liebe diese 4 Personen untereinander verbindet. Wie sehr die Mutter eben will, dass die Familie nicht draufkommt, dass sie morphiumsüchtig ist. Wie sehr der Vater ihm nicht immer sagen will, dass er als Schauspieler keinen Erfolg hat. Und wie sehr auch Eugene O'Neill, der Jüngere, dann drunter leidet, aber das auch nicht zeigen will, weil er es allen lieb machen will. Und diese Liebe der 4 Personen untereinander erträgt eigentlich diese große Tragödie. Und die Programmheft, habe ich auch schon gelesen, die schreiben das immer wieder auf, gell, dass dieses Stück eine der größten Liebesgeschichten auf amerikanischem Boden ist. Und jetzt fragen Sie, was hat das mit einem Christen von heute in Europa zu tun? Ich denke mir, es kann schon sein, dass das Drama auf der Bühne der Kirche entsetzlich ist, dass wir uns gegenseitig das Leben so schwer machen, dass wir Rollen spielen, die nicht zu uns passen und so weiter. Aber was uns verbindet, ist also diese Liebe zueinander. Und Christen haben nie aufgehört, diese Liebe zu Gott zu versuchen, auch den anderen Menschen weiterzugeben. Das ist auch Sinn unserer Pfarrgemeinden, dass wir doch in Liebe, auch wenn es noch so schwer fällt, in Liebe miteinander verbunden sind. Und da fällt mir wirklich der Apostel Paulus aus dem Hohen Lied der Liebe ein. Und es bleiben diese 3, Glaube, Hoffnung, Liebe. Aber das Größte, und erinnert dich das an, das Größte im Christentum ist die Liebe. Die Liebe zu sich selbst, die Liebe zum Nächsten, zum Übernächsten und die Liebe zu Gott. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Pfarrgemeinde, diese Liebe wünsche ich Ihnen aus ganzem Herzen. Dankeschön.
Vielen Dank. Sehr beeindruckend. Ich denke, Hoffnungssehnsucht war wirklich spürbar. Mich hat der eine Satz von dir sehr, den du zitiert hast von Vanessa, was ich von Jesus halte, dass er mich hält. Das ist hoffnungsgebend, aber auch die Sehnsucht immer wieder danach zu suchen und sich davon zu überzeugen. Und da hast du uns, glaube ich, heute einen guten Weg gezeigt. Vielen, vielen Dank. Jetzt weiß ich nicht, kannst du noch fragen an den Dr. Essmann? Möchten Sie noch irgendetwas mehr fragen? Bea, bitte.
Ich wollte mich sehr bedanken, weil in der Irrwege, dass ich in meinem Kopf habe, wenn ich ein bisschen nach hinten unsere Kirche und unsere Region sehe, haben Sie mir ein großes Bad gegeben. Danke. Mhm.